Und dann, wenn ich darf, fange ich an.
Dann fang an.
Willkommen zu About Bonn, eurem Podcast aus der Bundesstadt. Aufgenommen und produziert in einem Wohnzimmer irgendwo zwischen Kennedy und Nordbrücke. Mit Gästen, die etwas zu erzählen haben, über sich selbst und über Bonn. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hi und herzlich willkommen zu About Bonn. Mein Name ist Peter und ich bin euer Host. Ich freue mich heute auf meinen Gast Jens Mohr. Jens ist Berufskünstler und hat sein Atelier in der Bonner Altstadt. Außerdem ist er Initiator der Cheap Art Sensation und Deluxe, die wahrscheinlich erfolgreichste Kunstveranstaltung in Bonn. Dieses Intro nehme ich leider zum zweiten Mal auf. Jens war Mitte Oktober zur Aufzeichnung da und überzeugt, dass die Cheap Art 2020 mit einem Hygienekonzept Mitte November stattfinden kann. Der schnelle Ausverkauf der Tickets hat gezeigt, wie überaus beliebt die Cheap Art ist. Leider hat die Realität den Podcast überholt. Aufgrund des Lockdowns darf die Cheap Art im November nicht stattfinden. Jens und sein Team haben aufgrund der unsicheren Lage beschlossen, die Veranstaltung nicht zu verlegen und komplett ausfallen zu lassen. Auch wenn dieser Teil der Folge nicht mehr aktuell ist, hört ihr einen spannenden Talk. Wir sprechen darüber, wie man Künstler wird, was Jens als Künstler ausmacht und was Kunst eigentlich ist. Lasst uns gemeinsam die Welle brechen und dafür sorgen, dass wir schnellstmöglich wieder tolle Veranstaltungen und Kultur genießen können und uns gemeinsam auf die Cheap Art freuen. Wenn euch die Folge gefällt, lasst doch gern bei eurem Podcast-Anbieter ein Abo da und bei Apple Podcasts eine gute Bewertung. Jetzt aber viel Spaß. Hallo Jens!
Hallo Peter.
Jens ist heute im About Bonn Podcast, dankenswerterweise. Wir haben jetzt Mitte Oktober. Wir werden das kurz vor der Cheap Art, das ist nämlich das erste Stichwort, wird der About Bonn Podcast veröffentlicht. Und Jens ist der Initiator der Cheap Art. Wer die Cheap Art nicht kennt, da sprechen wir gleich ein bisschen drüber. Aber wir sprechen jetzt erstmal bei Jens als Initiator, als Künstler, der auch in der Bonner Altstadt sein Atelier hat. Und da die Frage, Jens, du bist Siegburger, gebürtiger, habe ich gelesen.
Ja, das ist richtig. Und mich hat es sehr früh nach Bonn gezogen. Und mir hat es in Bonn immer sehr gefallen. Und ich bin dann nach meinem Zivildienst auch nach Bonn in die Altstadt gezogen. Und die hat mich nicht mehr losgelassen, sodass dann mein fester Wohnort die Bonner Altstadt wurde.
Und du bist Künstler?
Ich bin Künstler, ja. Ich arbeite mit Fundstücken und arbeite figürlicher Natur und mache Tiere und Figuren, die ich aus Fundstücken setze. Und das sind meine Arbeiten, sind im Grunde genommen Wesen, die ich kreiere.
Ich fragte deshalb so, Künstler heißt, du machst das nicht hobbymäßig, du lebst auch wirklich davon.
Ich lebe mittlerweile seit ungefähr 13 Jahren von der Kunst ausschließlich hauptberuflich und freue mich sehr, dass das gelungen ist.
Wie wird man Künstler? Was macht man? Wacht man eines Morgens auf und sagt, hey, ich will das machen? Rutscht man da rein oder wie passiert sowas?
Vielleicht gibt es Leute, die eines Tages aufwachen und das wissen. Das war bei mir nicht so, aber es gab bei mir immer den Wunsch nach einem alternativen Leben und Arbeiten, was mit der Arbeitswelt, so wie ich sie kennengelernt habe, nicht übereinkam. Und zeitgleich gab es auch ein Interesse an Kunst im Grunde genommen. Das war zu der Zeit, als das entstanden ist, einfach so, dass ich ein Interesse, ich bin viel auf Flohmärkte gegangen, habe da als Kind Spielzeug verkauft und hatte immer ein Faible für irgendwie alte, unbeachtete Sachen, die irgendwie mein Interesse geweckt haben. Und am Anfang, als ich Zivildienst machte nach der Berufsausbildung, habe ich im Rheinischen Braunkohlerevier gearbeitet und war da auf archäologischen Grabungen. Und dann sind wir in der Freizeit immer durch die verlassenen Häuser gezogen und haben das ein oder andere mitgenommen, was dann von mir ein bisschen bearbeitet wurde, wo man was draus gemacht hat oder hat irgendein schönes Brett gefunden, was drauf genagelt, was drumherum gemalt, was zunächst erstmal Zeitvertreib, Vergnügen war, eine kleine Leidenschaft wurde, wo sich dann irgendwann dann doch das so entwickelt hat, dass man sagt, ja, das ist was zu mir passt, wo ich Lust drauf habe. Und so sind dann nach und nach immer mehr Arbeiten entstanden und irgendwann dann auch der Wunsch aufgekommen, das als Beruf zu machen.
Und dann kam irgendwann die Entscheidung und du hast
daraus einen Beruf gemacht oder war das noch ein Weg?
Das war auf jeden Fall ein schwieriger Weg, weil das sehr schwierig ist, den Weg zu finden, um am wirtschaftlichen Austausch teilzunehmen. Also sprich, dass man von seiner Kunst auch leben kann.
Wie war da die Entwicklung? Hat man da, ist das so, dass erstmal das entbehrliche Künstlerleben und man schlägt sich so durch und irgendwann funktioniert's? Hat man da einen Plan? Arbeitet man da noch weiter oder?
Genau so ist das gewesen. Es war der Wunsch da. Ich habe das verfolgt, aber jetzt auch nicht verbissen verfolgt. Am Anfang hat man auch, sag ich jetzt mal, auch wieder auf Flohmärkten gefundene, gesammelte Sachen verkauft und hat sich mit irgendwelchen Jobs über Wasser gehalten und hat parallel am künstlerischen Werk gearbeitet und das Ganze ausgebaut. Bis es irgendwann, am Schluss war es halt so, dass ich quasi halbtags gearbeitet habe oder 3 Tage die Woche gearbeitet habe, wovon man seine Mieten bezahlt hat und seine Grundkosten und dann quasi von den ersten Kunstverkäufen irgendwie von gelebt hat und sein unbewusst habe ich mich, bevor ich dann die Erwerbsarbeit komplett sein lassen konnte, unbewusst sehr gut aufgestellt. Das heißt, ich hatte sehr gute Möglichkeiten, Kunst auch zu verkaufen und war sehr gut aufgestellt mit einem sehr guten Arbeitsraum, mein Atelier in der Heerstraße, das Atelier 114. Und war insgesamt, als ich dann mich entschieden habe, das komplett hauptberuflich zu machen, war die Basis natürlich, in die Künstlersozialkasse zu kommen, was ein sehr wichtiger Baustein ist, dass man krankenversichert ist zu einem akzeptablen Preis. Und ja, das war so der entscheidende Wendepunkt.
Seit wann hast du das Atelier in der Altstadt?
Das habe ich bestimmt auch schon über 15 Jahre.
Wir machen bei About Bonn immer so ein paar Einstiegsfragen, um so deinen Bezug zu Bonn herzustellen und ein bisschen so das Gefühl zu bekommen, was ist denn so dein Gefühl und deine Erfahrung und dein Bonn? Und ich frage dich jetzt ein paar Fragen, die stelle ich allen Gästen. Ich befürchte, die erste Frage, was der schönste Platz für dich in Bonn ist und warum, wird wahrscheinlich dein Atelier sein.
Das ist genau das, was ich auf die Frage geantwortet hätte.
Aber lass uns das mal ausklammern. Wenn du nicht in deinem Atelier bist, was ist denn dann der schönste Platz für dich in Bonn und warum, wenn es den gibt?
Ich bin nicht fixiert auf irgendwelche Plätze. Der schönste Ort in Bonn ist, wenn ich mit netten Leuten irgendwo bin. Aber wenn du jetzt genau nach einer Örtlichkeit fragst, finde ich zum Beispiel, wenn es warm ist, den Rhein sehr schön. Das Rheinufer, finde ich, hat ein sehr schönes Flair, um sich dort aufzuhalten.
Ich bin gerade begeistert, weil eigentlich erwarte ich sehr oft diese Antwort, dass jemand sagt, ja, der Bonn natürlich der Rhein. Und du bist tatsächlich der Erste, der es bis jetzt konkret sagt. Du bist ja, wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht im Vorfeld, du hast mir auch gesagt, dass du andere Orte kennst natürlich und auch Bonn, nicht immer Bonn die erste Wahl war, zumindest in den Gedanken, dass du gesagt hast, es gibt auch mal Alternativen vielleicht für dich. Was macht denn jetzt konkret Bonn für dich schöner, besser als New York, Rio, Tokio oder andere Städte?
Das ist einmal sind das die Menschen in Bonn natürlich und auch die Möglichkeiten, die entweder zufällig so sind, also sprich, dass gute Arbeitsmöglichkeiten, ein Atelier, noch das Glück, eine preiswerte Wohnung zu haben, und Ausstellungsmöglichkeiten gibt es in Bonn auch mittlerweile. Und das ist eine angenehme Sache.
Schwierig jetzt, wenn du sagst, du kannst dich auf einen Platz festlegen. Hast du einen Stadtteil, den du bevorzugst, oder?
Das muss ich ganz klar sagen, das ist die Bonner Altstadt.
Ganz kurz die Entscheide-Dich-Fragen, das geht auch schnell durch. SWB oder KVB? Ich sehe einen Kopfschütteln.
Kein Kommentar. Fahrrad oder Auto?
Dann die Frage, die sich auch schon fast beantwortet, die Altstadtkneipe oder die Cocktailbar in Poppelsdorf?
Das ist dann doch eher die Altstadtkneipe.
Kölsch oder Pils?
Kölsch.
Melbad oder Römerbad?
Melbad.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Wir waren gerade bei deinem Atelier. Wenn jemand Lust hat, vorbeizukommen, sich das anzuschauen, was erwartet den oder diejenige bei dir?
Das Atelier ist eine alte Druckerei, die nach dem Krieg gebaut wurde, ungefähr 47. Es ist ein Backsteingebäude, ein einräumiges, kein Riesenloft, aber es ist ein 80 Quadratmeter wunderschönes, mit grünem Garten eingerahmtes Backsteingebäude. in nahezu unberührtem Originalzustand.
Und da entstehen dann deine Kunstwerke.
Genau, das ist der Ort, wo ich am meisten arbeite oder da arbeite, wenn ich in Bonn bin.
Du sagtest, du machst figürliche Kunstwerke. Wenn jetzt jemand deine Sachen nicht kennt und wir sind halt, wie wir auch schon festgestellt haben im Vorgespräch, nicht im Fernsehen. Wie beschreibst du das, was du tust? Wie sieht das aus? Gibt es da ein Konzept? Gibt es da eine Idee? Kannst du da jemanden, der dich nicht und deine Kunstwerke nicht kennt, mal abholen und das ein bisschen umschreiben?
Wenn ich anfange zu arbeiten, dann spiele ich mit dem Material rum. Das kann von einem Industriegegenstand ein altes Bügeleisen sein oder ein alter Föhn. Das kann aber auch ein Fundholzstück sein vom Rhein. Und dann spiele ich mit dem Material und im Endeffekt entsteht ein figürliches Wesen, das kann eine Katze sein, ein Hund. Das kann auch undefinierbar sein, was mit wenigen Gegenständen meist verschraubt wird und von einer Charaktere lebt, von Augen, die ich mittlerweile fast ausschließlich aus Flaschendeckel zusammensetze, wo ich mehrere Flaschendeckel ineinander setze, wo dann, sage ich jetzt mal, ohne Skizze eine Charaktere entsteht.
Hat sich das zu dieser Art von Figuren entwickelt? Oder war das schon sehr früh klar, dass du solche Kunstwerke machst?
Das hat sich schon entwickelt. Am Anfang, die Arbeitsweise ist im Grunde genommen gleich geblieben. Das hat sich insofern entwickelt, dass früher oft Sachen gefunden wurden, wo ein Stück Holz zum Beispiel sich an einen Vogel erinnert und dann wurde da ein Draht dran genagelt, was die Beine waren und dann war da vielleicht noch ein Astloch, was die Schrauben waren. Das ist natürlich viel raffinierter heute geworden, wo viel mehr die eigene Handschrift durch Applikation von Flaschendeckeln viel mehr das Kunstwerk so oder das Wesen geformt wird. Das war natürlich im Anfang nicht der Fall.
Also das ist wirklich, wirklich dann auch Kunst, die man sich auch zu Hause auch hinstellen kann als
Objekt. Wenn man das mag, kann man das, ja.
Genau. Das wäre jetzt die Frage, weil du sagst ja, du kannst von der Kunst leben. Das heißt, du verkaufst die Kunst. Verkaufst du die? Sind das Sammler? Sind das Kunstinteressierte? Sind das, ich sag mal, der Otto Normalbürger, der sich was Schönes leisten will und vielleicht auch was Außergewöhnliches sich in die Wohnung stellen will? Mit welchen Menschen hast du da zu tun? Wer sind da deine, darf man Kunden sagen oder?
Man darf auch Kunden sagen oder Kunstfreunde oder Kunden. Es ist so, es ist von allem ein bisschen. Früher habe ich vor wenigen Jahren noch, war es so, dass ich auch zu einem sehr günstigen Preis, sage ich jetzt mal, die Kunstwerke abgegeben hat, wobei es dann den interessierten Otto Normalverbraucher auch mit kleinem Einkommen kein großes Problem war. Der musste nicht darüber nachdenken, ein Kunstwerk zu erwerben. Nur mit der Zeit, wo ich mit Galerien zusammenarbeite und auf dem Weg bin, den Eigenvertrieb ein Stück weit zu verlassen, ist es natürlich so, dass die Preise irgendwann sich nach oben entwickeln, dass das vielleicht für die Krankenschwester, die sagt, das gefällt mir, das stelle ich mir in die Wohnung, vielleicht nicht so direkt im Budget liegt, um zu sagen, ich kaufe mir jetzt eine Skulptur.
Du sagtest gerade, du arbeitest da mit Galerien zusammen. Du hattest auch, wenn man mal auf deine Website schaut, du hast auch zumindest europaweit Ausstellungen gehabt. Wo war das?
Ich habe zwei Präsentationen mit einem Künstlerkollegen zusammen in den Niederlanden und in Belgien, die noch da sind, wo ich Teil davon bin. Und ansonsten arbeite ich seit einigen Jahren auch regelmäßig in Portugal in einem, man könnte sagen, ein Kulturverein oder Kunstverein könnte man sagen, ist ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem Kult 41. Das ist ein Gefängnis, was in Lagos in einem Touristenort für künstlerische Zwecke verwendet wird. Das heißt, im Ganzen, das ist ein sehr kleines Stadtgefängnis. Das hat ungefähr, sage ich jetzt mal, 8 Zellen, was früher der Trakt für die Ladies war. Da sind Proberäume drin und dann gibt es vielleicht noch 14 Zellen. Da sind Künstlerateliers drin und die haben auch die Möglichkeit, dass Künstler dort temporär arbeiten oder auch ausstellen, wenn es sich denn so ergibt. Aber es ist eher mehr ein Arbeitsraum als ein Veranstaltungsraum. Und da bin ich immer, wenn es geht, zweimal, dreimal im Jahr, auch gerne mal im Sommer für 6 Wochen.
Bist du da über gestolpert über dieses Gefängnis oder bist du Portugal-Fan und hast das irgendwie mitbekommen? Hat man dich angefragt? Wie stellt man sich das vor? Wie kommt man an solche außergewöhnlichen Orte?
Ich bin vor 30 Jahren das erste Mal da gewesen mit Interrail und habe mich in den Ort verliebt. Natürlich zu der Zeit als Urlaubs- und Party-Strand-Sommerort, sage ich jetzt mal so. Aber das Meer hat auch zu der Zeit schon sehr schöne Fundstücke hergegeben. Es war nicht ganz abwegig, dass man da mal Sachen mitgebracht hat. Und ich muss zugeben, ich habe das Kulturzentrum relativ spät erst entdeckt, dass das dort ist. Das ist nämlich, glaube ich, auch schon seit knapp 20 Jahren da. Es hat lange gebraucht, das zu entdecken und auch den Kontakt herzustellen, dass man da jetzt regelmäßig hinfährt.
Also das ist nach der Madeleine Altstadt der zweitliebste Ort, um zu arbeiten.
Aber natürlich.
Kommen wir zurück in die Altstadt. Wir hatten es gerade erwähnt. Wir sind kurz vor der Cheap Art. Für die Leute, die es noch nicht kennen, beschreibe, was ist die Cheap Art mal bitte?
Die Cheap Art ist im Grunde genommen eine Gruppenausstellung, wo über 50 Künstler ausstellen und die Kunst in einem limitierten Preissegment anbieten. Und es sollen alles Originale und Unikate sein. Und im Grunde genommen besteht die Veranstaltung aus 2 Teilen. Einmal der Cheap Art Sensation, wo das Preissegment 10 bis 100 Euro ist. Also ein ganz brutales Preissegment, sage ich jetzt mal so. Und aus der Cheap Art Deluxe, die das Preissegment 100 bis 1000 Euro bedient.
Da kommen dann, also da stellen Künstler aus, dessen Kunstwerke man direkt auch erwerben kann.
Genau, das ist, wenn man das so salopp formulieren möchte, könnte man sagen Cash and Carry.
Okay, das wollte ich jetzt nicht so salopp formulieren, aber wenn es das Konzept ist. Wie hat sich die Cheap Art entwickelt? Die gibt es jetzt seit 20 Jahren?
Seit über 20 Jahren, wenn ich das richtig sehe, ist das jetzt die, wenn man die beiden Veranstaltungen jetzt zusammennimmt, sind wir jetzt im 22. oder 23. Jahr.
Wie bist du da damals auf die Idee gekommen? Also du bist ja der Initiator von Anfang an. Wie kommt man auf die Idee, ich biete jetzt Kunst zu einem, wie du sagtest, brutalen Preis an? Wie hat sich das entwickelt?
Es ist ja so, dass man, wenn man anfängt mit der Kunst, es sehr schwierig ist, eine gewisse Aufmerksamkeit oder Öffentlichkeit zu bekommen. Und dann war die Idee, ein Format zu haben, wo man sagt, das ist jetzt auch für einen Kunstfreund, für einen Kunstinteressierten einfach gar keine Frage mehr, auch ein Kunstwerk zu kaufen und es nachher mit nach Hause zu nehmen und sich länger damit auseinanderzusetzen.
Bist du um eines Morgens aufgewacht, hast gesagt, hey, ich mache eine Kunstausstellung mit bezahlbarer Kunst?
Also erstmal ist es dadurch motiviert gewesen, dass es ja als junger Künstler sehr schwierig ist, an Ausstellungsmöglichkeiten zu kommen. Und wenn einem als Künstler was fehlt, kann man ja darüber nachdenken, ob man das nicht selbst machen kann. Und Cheap Art, sage ich jetzt mal, gab es vorher auch schon, dass es Kunst in niedrigen Preissegmenten gibt, hat man auch schon gesehen. Und ich habe tatsächlich mal auf einer ähnlichen Veranstaltung, auf einer Art Kunstsupermarkt, als Künstler teilgenommen und fand das so faszinierend, dass die Kunst so günstig ist, auch wenn das jetzt für den wirtschaftlichen Austausch der Künstler nicht so ideal ist, dass das diese Agilität fand ich so spannend. Und als dann das Kulturzentrum Kult 41 aufgemacht hat für Publikum, erstmal fand ich das ein Format, was sehr gut in den Raum passt. Und in den Anfängen war das mal als kollektive Idee so in den Raum gegeben. Und weil ich mich so stark dafür engagiert habe, ist das irgendwie an mir kleben geblieben.
Wie wurde das am Anfang angenommen? Also war das direkt, dass alle gesagt haben, hey, das ist ja eine Wahnsinnsidee, oder war das eine jahrelange Aufbauarbeit?
Das war eher eine jahrelange Aufbauarbeit. Die erste Cheap Art Sensation fand in dem Kulturzentrum Kult 41 statt mit 10 befreundeten bekannten Künstlern aus dem Viertel und war eigentlich zu dem Zeitpunkt als einmalige Sache gedacht und hatte einen kleinen Erfolg und hat Spaß gemacht, hat man sich drüber gefreut. Und im Nachgang gab es so viel Resonanz von Seiten der Künstler, von Seiten der Besucher, wo man gesagt hat, ja, ob man will oder nicht, das muss man natürlich noch einmal machen.
Weißt du, wie viele Besucher du bei der ersten Veranstaltung hattest? Weiß man das?
Ja, das waren um die 100 Besucher bei der ersten Veranstaltung.
Und jetzt sind's, du sagtest gerade im Vorgespräch, das letzte Jahr waren es 1500?
Ist das? Mehr noch, das waren knapp 2000 Besucher,
Wahnsinn.
Kann man sagen.
Das ist, wenn man natürlich Location kennt, das war in der Fabrik 45 auch, das ist ja kuschelig dann, ne?
Das ist kuschelig. Es ist natürlich so, dass auch natürlich, man ist mit den Räumen an der Kapazitätsgrenze, ist natürlich so, dass immer Leute auch kommen und gehen, auch wenn die Veranstaltung einen Abend ist. Es ist natürlich immer Leute, die wieder gehen und wieder kommen, sonst wäre das gar nicht möglich.
Das ist natürlich jetzt, ich nehme das jetzt mal vorweg, wir haben natürlich jetzt das Corona-Problem. Das wird Stand jetzt auch nicht besser für die Fans der Cheap Art. Was erwarten denn die Fans und die Kunstinteressierten und die generell Interessierten an der Veranstaltung jetzt am, lass mich jetzt genau gucken, 13. bis 15. November unter Corona-Bedingungen bei der Cheap Art?
Das, was du sagst schon mit den Terminen, das ist ja eigentlich eine Abendveranstaltung gewesen. Und jetzt haben wir uns überlegt, was kann man machen, um die doch stattfinden zu lassen. Also der erste Gedanke ist natürlich, so eine Veranstaltung kann man in diesen Zeiten so nicht stattfinden lassen. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man es stattfinden lassen, und dann haben wir uns für 3 Tage entschieden und dafür, dass die Besucher Timeslots buchen müssen von einer, müssen oder dürfen oder können, die von einer Stunde, und dann gibt es eine kleine Pause und dann kommt die nächste Stunde, sodass wir über die 3 Tage dann doch eine gewisse Anzahl an Publikum empfangen können.
Der Ticketvorverkauf, der, habe ich jetzt gesehen, der startet heute, 15. Oktober? Oder
ich meine morgen. Morgen um 10 Uhr morgens.
Morgen um 10 Uhr morgens.
16.
Das ist jetzt schade für die Podcast-Hörer, weil wenn jetzt jemand Interesse hat, werden die Tickets wahrscheinlich und hoffentlich schon weg sein. Davon ist tatsächlich auszugehen. Wie sieht das denn aus, wenn du die Veranstaltung planst? Also du hast Künstler da, die ihre Werke ausstellen in der Variante Sensation oder Deluxe. Bewerben sich die Künstler? Fragst du die Künstler an? Kuratierst du das? Wie läuft das ab in der Vorbereitung?
Ich kuratiere das niederschwellig, sage ich jetzt mal. Es gibt natürlich immer Sachen, die man begegnet, wo man das Gefühl hat, die passen sehr gut in die Veranstaltung rein. Das sind Leute, die ich anspreche. Es gibt natürlich sehr viele Bewerbungen auch. Ja, und da probiere ich irgendwie eine, unter den Kriterien Originalität und Authentizität, probiere ich eine gute Mischung herzustellen, die die verschiedenen Bereiche Objektmalerei, Skulptur darstellt.
Also sind auch alle Kunstformen vertreten, das sind jetzt nicht nur Bilder,
Es sind nicht nur Bilder, das sind Skulpturen, das sind Collagen, das ist Fotografie.
Glaubst du, dass die Menschen, die kommen, sind das Menschen, die grundsätzlich einen Bezug zu Kunst haben? Sind das Menschen, die neugierig sind? Sind das Menschen, die vielleicht einen Einstieg haben wollen? Wie würdest du so das Publikum oder die Intention des Publikums
beschreiben? Wir haben schon sehr viele Leute, die kunstinteressiert sind, die das spannend finden, die sich das gerne ansehen und dann verführt werden, auch ein eigenes Kunstwerk zu besitzen, was ja auf der Veranstaltung auch leicht möglich ist. Natürlich gibt es auch Leute, die die Veranstaltung besuchen, um das Phänomen zu ergründen. Warum ist das eine Kunstausstellung, die so eine Besucherresonanz hat? Das gibt es natürlich auch. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Jemand, der auf der Veranstaltung ist, ist oft so geflecht, dass der sich durchaus auch in Kunstwerk verlieben kann.
Auch wenn er vorher sagt, er hat keinen Bezug vielleicht zur Kunst und ist wegen des Events da.
So genau studiert habe ich das nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen.
Ich unterbreche mal wieder. Jens ist ein spannender Mensch und voller Leidenschaft für seine Kunst und die Cheap Art. Besonders beeindruckend ist, dass er mit seiner Veranstaltung ein Forum schafft. Ein Forum für Kunstkenner, Einsteiger und Neugierige. Einen niederschwelligeren Einstieg ins Thema kann ich mir gerade kaum vorstellen. Wie er seine Kunst schafft, wie er einem Kunstwerk einen emotionalen Wert gibt und warum sich Kunst und Kommerz nicht ausschließen, erfahrt ihr im zweiten Teil. Jens, wir hatten gerade eine kurze Frischluftpause und machen weiter. Wir sind bei der Cheap Art stehen geblieben. Was mich jetzt noch interessiert, du sagst, es gibt Künstler, du kuratierst ein bisschen. Welche Künstler kommen denn da? Kommen da immer die gleichen? Kommen da immer andere? Wie sieht das da bei dir aus?
Es ist natürlich so, dass mit den Jahren man so sagen kann, dass es so eine Art Pool gibt, dass es Künstler gibt, die seit vielen Jahren dabei sind, die das Publikum auch sofort vermissen würden, wenn die nicht dabei sind. Das sind Künstler, die dann fast jedes Jahr dabei sind. Und im Grunde genommen ist es eine gute Sache, wenn Künstler alle 2 Jahre ausstellt, dass man einen Wechsel in der Veranstaltung hat. Und glücklicherweise finde ich auch immer wieder neue Künstler, die gut da reinpassen.
Was müssen Künstler machen, zeigen, dass sie gut da reinpassen? Also was passt zur Cheap Art?
Das ist eine gute Frage. Also ich selber bin ja quasi Outsider-Künstler und Autodidakt. Und im Grunde genommen muss eine Zugänglichkeit auch da sein zu dem Kunstwerk. Das heißt, das Kunstwerk muss sich erschließen, ohne dass ich vorher 30 Seiten Katalog gelesen hat. Das muss ich entweder auf eine emotionale Weise oder visuell für den Betrachter auch erschließen können in dem Format.
Man muss es fühlen können und dann funktioniert das.
Ja.
Du sagtest gerade, du bist Autodidakt. Was unterscheidet einen autodidaktischen Künstler zu jemandem, der es studiert, gelernt hat?
Das ist eine gute Frage. Also in meinen Augen ist es auf jeden Fall, ohne jetzt die Leidenschaftlichkeit abzusprechen, einem studierten Künstler, ohne dem die Leidenschaft abzusprechen, ist ein Autodidakt, der den künstlerischen Weg wählt, ein Urbedürfnis, warum auch immer, gleichzeitig auch ein Phänomen, Kunst zu schaffen, dass man das hat, das finde ich ein interessantes Element.
Jetzt kommt eine Frage für mich als Kunstunerfahrenen. Was definiert denn Kunst? Also was ist Kunst?
Das ist eine Frage, die sehr oft gestellt wird. In meinen Augen ist das ein Phänomen. Ich finde manchmal auch den Begriff Kunst zu unpräzise. Es ist ein Begriff, wo doch jeder ein bisschen was anderes drunter versteht. Und das ist auch etwas, wo viel Freiheit und Raum in diesem Begriff liegt, dass ich das, was ich mache, auch als Kunst bezeichnen darf.
Jeder versteht was anderes. Was verstehst du denn unter Kunst? Ohne jetzt mit den allgemeinen, also keine allgemeine Definition und nicht die wissenschaftliche Definition, sondern was ist für dich Kunst?
Die Kunst muss einen berühren. Irgendwie. Es muss irgendwie eine Interaktion von dem Betrachter, in meinen Augen eine emotionale, zwischen dem Werk und dem Betrachter entstehen. So lebt das Kunstwerk. Die Kunst ist etwas anderes. Die ist nicht der Gegenstand alleine, sondern das ist die Magie, die entsteht zwischen dem Betrachter, der von einem Kunstwerk berührt wird. Das ist für mich die Kunst.
Hast du, wenn du ein Kunstwerk schaffst, berührt dich das oder erstellst du das? Schaffst du die Kunst, um andere zu berühren? Was geht da in dir als Mensch vor, wenn du Kunst schaffst?
Im Optimalfall geht bei mir gedanklich da nichts vor und das liegt im Optimalfall im Bereich des Seins. Und da sind wir irgendwie bei meiner Arbeit, bei der Kreatur, bei dem Wesen, was ich schaffe, was erstmal ein gegenständliches Wesen ist, was für mich ein eigenständiges Wesen ist, auch wenn es nur Materie ist. Aber letztendlich ist eine Kreatur, die lebt, ein Tier oder ein Mensch, auch ein Wesen, auch eine Materie. Und das finde ich man könnte das im weitesten Sinne als Sein bezeichnen. Und das finde ich, das ist der elementare Inhalt meiner Kunst oder das Thema. Das ist eigentlich das eigene Sein oder das Sein, was ich mit meinen Skulpturen teile oder mit meinen Betrachtern oder mit allen anderen Menschen und Kreaturen oder auch mit allen anderen Dingen.
Also ist auch jedes Kunstwerk auch ein Teil von dir? Da gibst du was mit rein?
Ich gebe einen relativ bescheidenen Teil damit rein. Ich gebe nämlich den Teil damit rein. Ich arbeite ja mit völlig wertlosen Dingen, die im Grunde genommen keinen Wert haben. Und durch die Aufmerksamkeit, die ich den Dingen gebe und durch die Verbindung, die ich schaffe, entsteht das Wesen und das Werk und was dadurch, durch diese Essenz, ein Kunstwerk wird.
Du machst ja kleine Kunstwerke und du machst auch größere Kunstwerke, also rein vom Volumen her. Macht das für dich einen Unterschied in der Sache, in dem Sein?
Die Qualität eines Kunstwerks kann man nicht auf die Größe festmachen. Das funktioniert nicht, das...
Du siehst, das ist für mich als Kunstunerfahrener, darum stelle ich jetzt hier die sehr naiven Fragen, um das ein bisschen besser zu verstehen.
Es ist ein, wenn man jetzt ein sehr großes Kunstwerk schafft, ist da natürlich auch die Möglichkeit, intuitiv zu arbeiten, begrenzter, weil ich ja die größere Materie bewegen und miteinander verbinden muss. Dadurch ist intuitives, spontanes Kunstwerk in der Regel eher in einer Größe, dass man das Material noch alleine handeln kann. Sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt etwas baue, wo ich 5 Leitern brauche und 7 Hände, und dann folgt das natürlich irgendwie auch einer Logistik.
Du kreierst die Kunst, wie du gerade schon erzählt hast, aus Fundstücken, die du ja auch gerade erstmal, das Fundstück an sich ist wertlos, und du gibst ja mit deiner Arbeit, mit deiner Kreativität der Sache ja einen Wert. Also auf der einen Seite, wie du gerade gesagt hast, einen emotionalen Wert, aber natürlich dann auch einen finanziellen Wert, weil davon lebst du. Wie ist das? Ist das ein Widerspruch, einen emotionalen Wert zu geben und dafür Geld zu verlangen? Das ist so eine Standardfrage jetzt, Thema Kommerzialität und Kunst.
Das eine schließt das andere nicht aus. Wenn man Berufskünstler ist, muss man natürlich am wirtschaftlichen Austausch teilnehmen. Das ist aber für mich jetzt nicht ein Grund, mein künstlerisches Werk zu verändern oder auf den Markt auszurichten. Meine Sachen sind ja eher oft auch sehr trashig vom Look und haben viel Patina. Das würde man jetzt nicht, wenn man das jetzt man muss den Weg finden, das Werk, was man schaffen möchte, so zu gestalten, dass man am wirtschaftlichen Austausch teilnehmen kann. Sonst ist man kein Berufskünstler.
Es gibt einen Unterschied zwischen Künstlern und Berufskünstlern, verstehe ich das richtig? Oder?
Aus Sicht des Werks und aus Sicht des Künstlers natürlich nein.
Die Kunst wird geschaffen, die Kunst ist erstmal da, und ob man sie dann später verkauft oder nicht verkauft, das ist unabhängig.
Genau, aber wenn man das als Beruf macht, ist man ja dem wirtschaftlichen Austausch verpflichtet. Ich bin da Gott sei Dank nicht sehr unter Druck, weil ich einen tollen Vermieter habe, wo ich sehr günstig wohne und auch ein preiswertes Atelier habe, sodass ich in meinem jetzigen Stadium, was ich erreicht habe, relativ gut zurechtkomme.
Also wie du gerade sagst, du kannst deiner Intuition folgen und musst es halt nicht am Markt ausrichten aufgrund
so ist es.
Wie sieht das denn aus mit den Künstlern der Cheap Art? Sind das, du sagtest, das sind Künstler, die sich bewerben, die du aussuchst, die du ansprichst. Sind das auch Berufskünstler wie du, oder sind das, gibt es Hobbykünstler?
Sowohl als auch. Also es ist ja sehr, sehr schwierig, von der Kunst zu leben, oder gerade wenn jemand ein junger Künstler ist. Viele Künstler haben andere Sparten noch, entweder dass die Workshops geben oder kleine Kunstschule betreiben oder ähnliches, oder einfach noch einen anderen Job machen. Das heißt nicht, dass die Kunst da irgendwie drunter leiden muss, oder das kann man so nicht sagen. Die Maßgabe ist, was ich immer sage, ich benutze zur Cheap Art irgendwie den Beruf professionell arbeitende Künstler.
Also die müssen nicht Berufskünstler sein, aber
nein,
sie müssen...
Wenn ich das machen wollte, dann das könnte die Veranstaltung, könnte sonst nicht stattfinden, weil Berufskünstler, die dann in dem Preissegment arbeiten, gibt es ja auch sehr wenige.
Also sind es auch Nachwuchskünstler?
Ja, das sind Nachwuchskünstler und Leute auch mit Leidenschaft, Kunst zu schaffen.
Du mit der Cheap Art, machst du die eigentlich komplett alleine? Hast du da Unterstützung, ein Team hinter?
Es ist sicherlich schon mal aufgefallen, dass ich im Zusammenhang der Cheap Art oft von wir spreche. Es gibt da Freunde der Cheap Art, meine Freunde, die Veranstaltung positiv unterstützen, was auch für den Veranstaltungsort Fabrik 45 auch nochmal hervorzuheben ist, dass so eine Veranstaltung überhaupt möglich ist. So eine Veranstaltung ist nur möglich, wenn man viel Support hat. Sonst ist das nicht zu bewerkstelligen.
Bekommt ihr da auch Unterstützung von öffentlicher Seite? Ich meine, ihr seid ja in Bonn mittlerweile einfach eine Institution? Gibt es da Fördergelder? Gibt es da Unterstützung von der Stadt?
Das ist das Tolle an der Veranstaltung, dass die im Grunde genommen eigenständig ist. Die finanziert sich selbst.
Also da habt ihr, das ist wirklich Eigenregie und nicht irgendwie, ja, dass man da Förderanträge ausfüllt und, ja, irgendwie jedes Mal hofft, hoffentlich kann die... Nein. Kann die stattfinden. Wir haben darüber geredet, dass bei der Cheap Art ja jetzt auch entsprechend unter den Corona-Bedingungen das ein bisschen, ich sag mal, schwieriger wird für euch, aber auch ein bisschen ungewohnter für die Besucherinnen und Besucher. Gab es schon Feedback, dass man sagt, hey, Kopf hoch?
Wir haben sehr großes Feedback, dass viele Besucher und Künstler sich sehr gefreut haben, dass sie nicht erwartet hätten, dass die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann.
Nochmal zu den Künstlern für dieses Jahr. Hast du da Highlights, auf die du dich freust? Oder freust du dich auf alle gleich? Oder gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, hey, die müsst ihr euch auf jeden Fall angucken?
Ich freue mich grundsätzlich auf alle Künstler und ich freue mich natürlich immer ein bisschen mehr auf neue Künstler, was vielleicht auch eine Überraschung, wenn man sich nicht kennt, was auch natürlich zu einer Überraschung führen kann. Ja, natürlich finde ich das immer schön, wenn bestimmte Leute teilnehmen. Zum Beispiel ist das für uns ein großes Kompliment, dass der internationale bekannte Künstler Jim Avion teilnimmt. Das ist für mich immer eine große Freude und eine Bestätigung für das Format auch, dass er daran teilnimmt. Und das macht er jetzt nicht, weil er das unbedingt muss, sondern weil er das Format gut findet. Und das ist für mich persönlich ein Kompliment.
Der Großteil der Künstler, das sind regionale Künstler oder sind die aus ganz Deutschland? Wie sieht das dieses Jahr aus bei euch?
Natürlich haben wir regionale Künstler und aufgrund Corona sind es jetzt vielleicht etwas mehr regionale Künstler. Wir haben aber auch einen Künstler aus Barcelona und natürlich auch aus den Großstädten aus Deutschland, zum Beispiel aus Hamburg, aus Berlin.
Gibt es außer dir und der Cheap Art, du sagst, es gibt regionale Künstler, die daran teilnehmen, gibt es sowas wie eine Kunstszene in Bonn, eine relevante, die man kennen muss? Kannst du da ein bisschen was zu
erzählen? Ich finde, es gibt eine sehr kleinteilige, sehr spannende Kunstszene hier in Bonn, also speziell auch in der Altstadt. Hier ist ja fast in jeder Straße, an jeder Ecke ein Atelier, was leider ein bisschen weniger wird in letzter Zeit, weil die Häuser verkauft werden und aus den Ateliers dann Wohnungen gemacht werden. Aber es gibt hier schon eine sehr lebendige Szene, wenn man jetzt zum Beispiel an die offenen Ateliers in der Altstadt denkt. Da haben 22 Locations mitgemacht mit, was weiß ich, 40 Künstlern. Das ist schon für so einen kleinen Stadtteil nicht schlecht.
Das ist beeindruckend. Wenn ich als jetzt Interessierter, der jetzt noch sich nicht mit der Altstadt-Kunstszene auseinandergesetzt hat und sagt, da habe ich mal Interesse dran, das ist ja spannend, das wusste ich gar nicht beispielsweise, dass es sowas gibt in der Altstadt. Wo fängt man an, wo hört man auf? Also man fängt wahrscheinlich bei dir im Atelier an.
Das kann man gerne machen.
Und wie geht's dann weiter?
Das ist eine sehr gute Frage.
Wie würdest du weitermachen?
Also wie gesagt, nochmal auf die offenen Ateliertage zurückzukommen, das ist natürlich eine Gelegenheit, wo man sehr viel Kunst aus dem Stadtteil sehen kann, weil an dem Wochenende, das ist immer jedes dritte Wochenende im September, und dann kann man Samstag, Sonntag, nachmittags durch die Ateliers laufen, die da teilnehmen und geöffnet sind. Da hat man schon mal einen lokalen, sehr guten Einblick. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann sollte man in die Fabrik 45, in die Kunstbrennerei zum Beispiel, in der Kölnstraße, das ist ein Gemeinschaftsatelier. Und es gibt ganz tolle kleine Ateliers, die teilweise auch Wohnateliers sind, die man da entdecken kann. Da muss man sich einfach mal treiben lassen.
Also du gibst jetzt keine konkreten Namen. Man muss es schon entdecken, ja? Das ist so ein bisschen dein Rat.
Ja, es sind so vielfältige Künstler da, dass es einfach Sinn macht, das selbst zu entdecken. Oder man kann im Vorfeld natürlich auch die Homepages der Künstler anschauen oder die Homepage von den offenen Ateliers und kann sich einen Überblick verschaffen, ob ich mich, wenn ich jetzt Fotografie oder Grafik interessiert bin oder Objekt interessiert bin oder, dann kann ich mir vorher einen Einblick da verschaffen und kann mir gezielt die Ziele raussuchen, die ich besuchen möchte. Man schafft es meistens nicht, dass man alle Ateliers besucht an zwei Wochenendnachmittagen. Das ist meistens nicht möglich.
Also schaue ich mir am besten die Internetseite der offenen Ateliers an, habe dann so einen Überblick und kann dann schauen, was ich...
Oder man fängt in einem Atelier an und fragt nach einer Empfehlung.
Okay, aber die kriegt man auch. Ich habe ja gerade nach ein paar Empfehlungen gefragt. Du hast dich ja so ein bisschen...
Die kriegt man auch. Die sind natürlich immer subjektiv. Da müsste man eigentlich dann den Besucher fragen, was seine Favoriten sind, wofür er sich interessiert. Das kann man ja so nicht unbedingt sagen.
Dem Kunsteinsteiger, der sagt, ich habe jetzt Interesse bekommen, ich habe mit Kunst bisher mich noch nicht auseinandergesetzt. Womit startet der? Also schaut er sich Bilder an, schaut er sich Objekte an? Was meinst du, wie so eine...
Womit der startet? Also erfahrungsgemäß ist es meistens so, wenn jetzt jemand... Also erstmal muss jemand zum Beispiel auf der Cheap Art Sensation das Original entdecken. Nicht die Grafik, nicht den Druck, nicht das IKEA-Bild, nicht das Bild aus dem Baumarkt, sondern den Reiz des Originals entdecken. Wenn er das entdeckt hat, dann ist es meistens natürlich so, dass das Studium ist abgeschlossen, die Wohnung ist frisch bezogen. Dann ist es meistens so, dass es etwas für die Wand wird. Oft ist der Einstieg ist oft ein Bild. Es ist selten, dass jemand mit einer Skulptur anfängt.
Also wahrscheinlich erstmal schauen, wo kann ich Kunst in Bildform anschaffen und dann versuchen, sich durch die Altstadt zu arbeiten.
Aber das folgt keinen Regeln. Wenn sich jemand in ein Kunstwerk verliebt, ist das völlig egal, was das ist. Ob das ein Boden, ein Wandobjekt oder ein Bild oder eine Fotografie ist.
Also ist wahrscheinlich der einfachste Einstieg in Bonn zu Kunst, wenn man nicht weiß, was einen reizt, wahrscheinlich dann tatsächlich die Cheap Art, weil da habe ich alles an einem Platz.
Ja, die Cheap Art Sensation ist, das ist jetzt nicht nur Bonner Kunst natürlich, aber zum Teil natürlich auch, die Cheap Art Sensation ist da eine Möglichkeit, ein sehr breites Spektrum. Natürlich folgt es irgendwie einer subjektiven Auswahl, aber das ist die Möglichkeit, in einem relativ kurzen Zeitraum sich ein großes Spektrum anzuschauen. Wenn man das in Form von Einzelausstellungen sich 50 Künstler ansehen würde, plus die Gelegenheit, dann wäre man wahrscheinlich irgendwie 3 Jahre damit beschäftigt. Oder wäre viel unterwegs.
Dann ist die Cheap Art wahrscheinlich ein guter Einstieg für Interessierte. Ja.
Ebenso die offenen Ateliertage.
Und die offenen Ateliertage. Aber die waren, das hatte ich jetzt verstanden, die sind schon durch, weil die sind im September?
Genau, die sind schon durch.
Also heißt das, wenn dieser Podcast rauskommt, Anfang November, die Cheap Art ist vom 13. bis 15.11. in der Fabrik 45. Aber wir können natürlich an dem Zeitpunkt noch nicht sagen, gibt's noch Tickets oder nicht. Und Jens hatte auch gesagt, je nach Corona-Situation im besten Fall kann man nochmal die Anzahl der Personen erhöhen.
Wir haben jetzt erstmal vorsichtig geplant.
Also alles erstmal unter Corona-Bedingungen zur Sicherheit aller Teilnehmenden.
Wir haben die aktuellen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft, falls es zu einer Reduzierung der Besucherzahlen kommt, dass wir da auf der sicheren Seite sind.
Genau, dass keiner auf den Tickets hängen bleiben muss.
Das heißt, wenn die Bedingungen für Ausstellungen so bleiben, wie sie sind, kann es gut sein, dass da noch ein paar Tickets nachkommen.
Aber es wird wahrscheinlich, auch wenn du am Anfang gesagt hast, dass du es natürlich sehr charmant findest, dass es so einen Eventcharakter hat und es so kuschelig ist, ist es wahrscheinlich für jemanden, der sagt, ich möchte ein bisschen in Ruhe mir die Kunstwerke anschauen, wahrscheinlich jetzt die Gelegenheit dazu, so doof
natürlich.
Das klingt, ne? Das ist dann auf jeden Fall entspannter.
Es ist wahrscheinlich nicht besser und nicht schlechter, es ist in erster Linie wahrscheinlich anders.
Dann würde ich sagen, dass wir ganz gespannt sind, wie das jetzt wird im November 2020 bei der Cheap Art.
Das sind wir.
Ihr seid aber gut vorbereitet. Ihr habt, glaube ich, eine große Auswahl Künstler. Wie viel waren es? 50?
Ungefähr 50.
Ungefähr 50. Wer sich interessiert, Link zu Cheap Art gibt es in den Shownotes. Ich sage es aber nochmal, das ist unter cheapart-bonn.de. Wer sich über dich als Künstler nochmal informieren will, der geht auf welche Internetseite?
Auf jensmohr.com oder auf die Instagram-Seite jensmohratelier114.
Und das verlinken wir auch nochmal alles in den Shownotes. Dann könnt ihr direkt klicken, wenn ihr das hört. Und das Atelier von dir, kann man das einfach besuchen? Oder muss man sich da anmelden?
Das kann man im Grunde genommen einfach besuchen, aber es macht natürlich Sinn, sich da anzumelden, entweder per E-Mail oder telefonisch.
Also, wer Kunst erleben will, ich habe jetzt gelernt, dass die Altstadt in Bonn ein großartiger Ort dafür ist, vor allem ein vielfältiger Ort. Das hat mir der Künstler gerade selbst bestätigt. Das heißt, ich habe jetzt was zu tun. Ich hoffe, ein paar Zuhörende haben vielleicht ein bisschen Lust bekommen, sich auch mit der Kunst in der Altstadt und überhaupt auseinanderzusetzen. Dann bleibt mir noch zu sagen an Jens Mohr. Jens, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für deine Einladung.
Vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast, dass du ein bisschen was über die Cheap Art, über dich erzählt hast und viel Erfolg mit der Cheap Art jetzt und vor allem toi, was die ganzen Corona-Geschichten angeht.
Vielen Dank.
Jens, danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Mal wieder vielen Dank an alle, die bis zum Ende dran geblieben sind. Zusammenfassend muss ich sagen, dass ich zwar weiß, wenn ich etwas schön finde oder es mich emotional berührt, mit Kunst an sich habe ich mich aber nie tiefer beschäftigt. Daher war der Tag mit Jens ganz besonders spannend für mich. Neben dem interessanten Werdegang von Jens hat mich insbesondere überrascht, dass es in der kleinen Bonner Altstadt über 40 Kunstateliers gibt. Dazu kommen noch Ateliers in anderen Stadtteilen wie Beuel und der Südstadt. Es gibt also noch viel zu entdecken. Das war wieder About Bonn. Mein Name ist Peter. Ich danke fürs Zuhören und freue mich auf euch bei der nächsten Folge. Nach dem Outro mit Unterstützungshinweisen habt ihr es dann noch wieder geschafft. Zwinker-Smiley.
Das war About Bonn, euer Podcast aus der Bundesstadt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, sagt es weiter und besucht uns auf Instagram, Facebook oder aboutbonn.de. Dort erfahrt ihr außerdem, wie ihr das Format unterstützen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.